Die Botschaft, als ihre Augen geöffnet wurden, erkannten sie ihn, wurde am 12. Februar 1964 im Elliott Auditorium in Tulare, Kalifornien, gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Unser himmlischer Vater, wir beten jetzt, dass unsere Zusammenkunft dir zur Ehre gereichen möge. Wir danken dir für diese Gelegenheit. Segne dein Wort, wenn du es jede Nacht ausgibst. Segne dein Volk, wenn es dieses hört. Und möge der große Heilige Geist das Wort ergreifen, das in die Herzen fällt und es dazu bringen, sich zu manifestieren, sodass buchstäblich Hunderte von Menschen hier im Land gerettet werden. Hunderte von ihnen, die leiden und im Schatten des Todes liegen, mögen sie ein großes Licht aufgehen sehen und mögen sie geheilt werden und deinem großen Namen Ehre machen. Das ist der Grund, warum wir hier sind, Herr. Nicht um uns selbst zu ehren, sondern um Jesus Christus unter uns zu ehren. Denn wir bitten darum in seinem Namen. Amen. Nun schlagt eure Bibel auf, nur für ein paar Augenblicke. Und jeden Abend werde ich jetzt etwa 20 bis 30 Minuten sprechen. Das habe ich schon in den letzten Wochen getan. Und sprecht nur ein paar Minuten. Dann rufen wir die Gebetslinie auf, beten für die Kranken oder wie immer der Heilige Geist uns führt. Und wie viele von euch, die ihr heute Abend zum ersten Mal dabei seid, werden für die Versammlung beten. Werdet ihr das tun? Wir sind nicht nur hier, wir sind hier, weil wir versuchen zu helfen. Brüder, ich glaube, wenn der Herr uns hilft, werden wir eine großartige Versammlung zur Ehre unseres Herrn und Erlösers haben. Wir glauben, dass er kommt unmittelbar. Wenn er heute Abend nicht hier ist, werde ich morgen früh nach ihm Ausschau halten. Wenn er morgen Abend noch nicht da ist, werde ich hier sein, so Gott will. Und wenn er dann noch nicht da ist, werde ich morgen Abend nach ihm Ausschau halten. Und wenn er dann nicht da ist, werde ich ihn in der nächsten Nacht suchen. Ich brauche ihn. Ich schaue jetzt seit 33 Jahren nach ihm, ein großer Teil meines Lebens, und ich bin nicht entmutigt. Ich bin in Erwartung, dass er erscheint, Tag für Tag und Stunde für Stunde. Schlagen wir nun die Bibel auf, das Buch des Lukas, des 24. Kapitel, beginnend mit dem 13. Vers. Lasst uns stehen zur Ehre des Wortes, während wir lesen. Lukas 24, beginnend mit dem 13. Vers. Wenn einige von euch ihre Bibeln haben, nehmen einige von ihnen gerne den Text des Predigers, aus dem er spricht. Und jetzt möchte ich, dass ihr genau zuhört. Lest mit mir, wenn ihr könnt, für euch, während wir lesen. Und siehe, zwei von ihnen gingen am selben Tag in ein Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem etwa 60 Wegstunden entfernt war. Und sie gingen zusammen, alle diese Dinge, die geschehen waren. Ich bitte um Verzeihung, der Übersetzer. Und sie redeten miteinander von all diesen Dingen, die geschehen waren. Und es begab sich, dass während sie miteinander redeten und überlegten, Jesus selbst sich ihnen näherte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen waren verschlossen, dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was ist das für ein Umgang, den ihr miteinander habt, da ihr wandelt und traurig seid? Und der eine unter ihnen, der Kleopas hieß, antwortete und sprach zu ihm, bist du nur ein Fremder in Jerusalem und hast nicht erkannt, was in diesen Tagen geschehen ist? Er aber sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, von Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Und die Hohepriester und die Obersten haben ihn überliefert, dass sie ihn zum Tode verurteilten und ihn kreuzigten. Wir aber haben darauf vertraut, dass er derjenige gewesen ist, der Israel hätte erlösen sollen. Und überdies ist heute der dritte Tag, seit dies geschehen ist, und es haben uns auch etliche Weiber aus unserem Volk erschreckt, die früh am Grabe waren. Und da sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, sie hätten auch ein Gesicht von Engeln gesehen, die da sagten, er lebe. Und etliche von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grabe und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Dann sagte er, und er sprach zu ihnen, ihr Toren und trägen Herzens zu glauben, alles, was die Propheten geredet haben. Sollte nicht Christus dies alles gelitten haben und in seine Herrlichkeit eingegangen sein? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die sich auf ihn beziehen. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er tat so, als ob er weitergehen wollte. Sie aber bedrängten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es ist schon Abend und der Tag ist noch lange nicht zu Ende. und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es begab sich, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Und ihre Augen wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er verschwand aus ihren Augen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf und gingen hin zu derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 versammelt, die mit ihnen waren, und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und ist dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er ihnen durch das Brechen des Brotes bekannt worden war. Lasst uns unsere Häupter neigen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du dich uns heute Abend, wenn wir auf dich warten, in gleicher Weise zu erkennen gibst. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ihr dürft euch setzen. Für ein Thema, daraus möchte ich diese Worte nehmen, als ihre Augen geöffnet wurden, erkannten sie ihn. Jetzt sprechen wir natürlich von der Auferstehung, die heute von allen Christen geglaubt wird. Sie ist die Hoffnung der Gemeinde. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir verloren. Und das Christentum basiert auf der Auferstehung, nicht auf einem Ersatz. Auferstehung. Zum Beispiel dieser Motelschlüssel hier. Wenn ich ihn auf den Boden fallen lasse und sage, nun, ich habe ihn fallen lassen, ich lege einen anderen Schlüssel dorthin, dann wäre das keine Auferstehung, sondern ein Ersatz. Seht ihr? Auferstehung bedeutet, das, was heruntergekommen ist, wieder hochzubringen. Und Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Und wir glauben die biblische Geschichte. Und siehe da, an diesem ersten Ostermorgen ist Jesus lebendig unter sie gekommen, aus der Mitte der Toten. Was für eine wunderbare Sache. Wie froh bin ich heute Abend, dass ich das mit einem Amen unterstreichen kann, dass ich glaube, dass er immer noch unter uns lebendig ist, im Frühling des herrlichen Evangeliums von Christus. Ich glaube, dass er immer noch lebendig ist. Ich glaube, dass das war der Frühling der Auferstehung des Lebens des Menschen. Die Menschen hatten immer Angst vor dem Tod. Sie hatten keine Gewissheit, dass sie nach dem Tod jemals wieder aufstehen würden. Aber als sie ihn auf Golgatha sterben sahen, wurde er wieder auferweckt und war bei ihnen, wandelte unter ihnen an diesem herrlichen Tag. Nach dem Herzschmerz und dem Kummer, den sie durchgemacht hatten, und den dunklen Stunden, in denen sie ihn gekreuzigt, angespuckt und verspottet sahen, und all dem, was er in diesen 3,5 Jahren durchgemacht hatte, und in den letzten Stunden der Finsternis, die ihn dazu brachten, diese Pharisäer, sie hassten ihn jedenfalls und sie freuten sich, weil sie dachten, sie hätten es geschafft. Und hier erscheint er unter ihnen. Mein Gott, was für ein Tag. Wollt ihr nicht auch einmal mit Kleopas und ihnen auf dem Weg nach Emmaus gehen? Ich wäre gerne mit ihnen spazieren gegangen. Und es ist möglich, ich bin froh, dass ich heute lebe, dass ich heute noch das Gleiche tun kann, mit ihm gehen kann, genauso wie sie es damals getan haben. Der Gedanke daran aber war, wie dieser Jesus von den Toten auferstanden war. Aber das Traurige daran war, dass einige von ihnen, die ihn liebten, es nicht wussten. Und das ist sicherlich ein Bild für heute. Es gibt viele Menschen, die ihn lieben, die aber noch nicht wissen, dass er lebendig ist. Für sie ist es eine Art Geschichte, die sie in irgendeiner Schule gelernt haben. Es ist ein Buch der Theologie, eine Ethik, ein ethischer Kodex, den sie irgendwo studiert haben. Und Jesus ist für sie eine historische Figur. Und doch lieben sie ihn in der Geschichte und erkennen nicht, dass er unter uns lebt und mit uns umhergeht, so wie er es immer getan hat. Er ist immer genauso, wie er es immer war. Nun, warum sie es nicht geglaubt haben, ist, weil die Auferstehung zu ungewöhnlich war. Seht ihr, das war vorher noch nie passiert. Also war es eine ungewöhnliche Sache für sie, so etwas zu glauben. Und das Ungewöhnliche ist es, worauf Gott sie stützt. Seht ihr, die Geburt von Christus war ungewöhnlich. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Gott ist immer ungewöhnlich. Er tut ungewöhnliche Dinge, aber immer im Einklang mit seinem Wort. Er tut nie etwas außerhalb seines Wortes. Er verheißt es zuerst, sendet dann jemanden, der dieses Wort manifestiert, damit es für die Menschen Wirklichkeit werden kann. Als ihr Pfingstler zum ersten Mal die Taufe des Heiligen Geistes empfingt, war das eine ungewöhnliche Sache. Aber dennoch hat Gott versprochen, ihn in den letzten Tagen auszugießen. Und hier war er. Egal wie ungewöhnlich es war eine Verheißung Gottes, die offenbar werden musste, weil Gott sie verheißen hatte. Nun war die Auferstehung für viele seiner Leute, die ihn liebten, ungewöhnlich. Und doch war es ein verheißenes Wort, aber zu ungewöhnlich, um es zu glauben. Die göttliche Heilung ist heute für die Menschen so ungewöhnlich, dass sie es nicht glauben können. Und doch ist es das verheißene Wort. Das, was wir heute stattfinden sehen, ist eine Verheißung Gottes. Aber es ist so ungewöhnlich für den Verstand, der noch nie auf diese Weise darüber nachgedacht hat. Und so war die Auferstehung für viele Menschen, die ihn liebten. Es gab Leute, die ihn verehrten und glaubten, dass er ein Prophet Gottes war. Und sie glaubten, dass er der Sohn Gottes war und so weiter. Aber dennoch, sie war die Auferstehung zu viel für sie, um zu glauben. Es war phänomenal. Und alles, was wirklich aus dem Rahmen des Phänomens fällt, muss man immer mit dem Wort prüfen. Und wenn das Wort es verheißt, dann ist es nur Gott, der wiederum auf der Bildfläche erscheint. Und so ist es mit jeder Verheißung. Und so hätten sie es damals sehen sollten, denn Gott hatte versprochen, er würde ihn am dritten Tag auferwecken. David sagte, ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen und ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Jesus sagte, zerstöre diesen Körper und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferwecken. Seht ihr, das war eine Verheißung, es war ein Phänomen, sehr ungewöhnlich. Und viele, die ihn liebten, konnten es nicht verstehen, denn es war für die ganze Welt verblüffend. Für einen Mann, der gekreuzigt worden war und dem ein Schwert durch das Herz gestoßen worden war oder ein Speer, jeder Tropfen Blut in seinem Körper war am Kreuz versiegt und ihn genommen und in ein Grab versiegelt und einen Stein davor gewälzt hätte. Es brauchte ein Jahrhundert von Menschen, um es zu bearbeiten und dann es mit einem römischen Siegel zu versiegeln und dann zu sagen, ein Engel kam herab und brach das Siegel und wälzte den Stein weg und hier ist er lebendig unter uns. Das war schon eine seltsame Sache. Und heute ist es die gleiche Art von Phänomenen. Wenn die Leute denken, dass er gestorben ist, dann wäre es erledigt vor 1900 Jahren. Und hier ist er heute nach 1900 Jahren immer noch unter uns. Genauso sehr wie damals, genauso real wie damals, tut die gleichen Dinge wie damals. Das ist ein zu großes Phänomen. Die Menschen können es nicht verstehen. Es geht über ihren Verstand hinaus. Gewiss, wer kann Gott verstehen? Keiner kann Gott verstehen. Niemand kann Gott interpretieren. Gott ist sein eigener Ausleger. Gott spricht das Wort und sie sagen, nun, du hast die falsche Auslegung. Gott lässt es wahr werden, das ist die Auslegung. Er braucht niemanden, der ihn auslegt. Ich habe gerade darüber gesprochen, eine Stadt weiter unten hier. Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Es braucht keine Auslegung, es war Licht. Gott sagte, eine Jungfrau wird schwanger werden und das tat sie. Damit ist es geklärt. Wenn er also etwas sagt, dann ist er sein eigener Ausleger. Er braucht unsere Auslegung nicht. Die Bibel sagt, die Schrift ist nicht eigenmächtig auszulegen. Es ist Gott selbst, der die Auslegung vornimmt. Beachte, viele haben es nicht gesehen, weil sie die Schrift nicht gründlich durchforstet hatten. Sie hatten nicht auf das gehört, was er gesagt hatte. Viele haben heute nicht auf die Botschaft gehört, haben nicht auf die Schrift gehört, auf das, was Christus in diesen letzten Tagen verheißen hat. Das ist der Grund dafür, dass die Menschen heute so sind, wie sie sind. Und dass die Menschen untereinander so zerstritten sind. Sie haben nicht beachtet, was die Schrift für diesen Tag sagt. Sie haben nicht beachtet, dass diese Dinge getan werden müssen. Es ist einfach die Erfüllung der Schrift. Viele Menschen lieben ihn. Viele Menschen glauben an ihn. Aber es ist noch zu phänomenal. Sie können es nicht verstehen, wenn man über ihn spricht, dass er genau derselbe ist wie gestern und dieselben Dinge tut und behaupten, dass sie das glauben. Aber wenn es geschieht, dann verstehen sie es nicht. Sie können es einfach nicht glauben. Beachtet, sie sprachen von ihm, als er erschien. Das ist eine gute Sache. Wir sehen hier in der Schrift, dass es heißt, und während sie von ihm redeten, während sie von diesen Dingen redeten und weitergingen und von ihm sprachen, traurig, als sie herausfanden, dass er erschienen war. Und als er erschien, erschien er ihnen, während sie umhergingen und über ihn nachdachten. Er erscheint immer dann, wenn wir über ihn reden. In der ganzen Heiligen Schrift ist er immer dann erschienen, wenn die Menschen über Gott reden. Nun sind wir zu sehr damit beschäftigt, über viele andere Dinge zu reden. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen, die ihn lieben, ihn nicht sehen. Wir sind so sehr mit unseren Glaubensbekenntnissen und Denominationen beschäftigt, mit den Geschäften in der Gemeinde, mit Mitgliedschaften, mit der Gewinnung neuer Mitglieder und anderen Dingen, dass wir zu beschäftigt sind, um über ihn zu sprechen. Er ist das Wort. Wir sind zu sehr daran interessiert, was in irgendeinem Glaubensbekenntnis, einem Lehrbuch oder sonst wo steht. Wie viele Mitglieder können wir aufnehmen? Können wir sie auswählen? Sollen wir dieses jedem oder dem anderen nehmen? Wir sollten uns ständig dem Worte Gottes und dem Gebet widmen und uns mit dem Wort Gottes vertiefen. Aber wir sind zu sehr an etwas anderem interessiert. Diese Leute waren traurig. Sie sprachen darüber, dass eine große Sache geschehen war. Er würde weggenommen werden. Aber sie sprachen über ihn und da erschien er. Und als er erschien, war er ein Fremder für sie. Sie haben es nicht verstanden. Zuerst finden wir heraus, dass er wanderte. Als sie auf der Straße hinunter zu der kleinen Stadt Emmaus gingen, nur ein paar Meilen oder zwei dort hinunter, eine Sabbatreise oder so, offenbarte er ihnen als erstes die verheißene Schrift von sich selbst für diesen Tag. Beachtet nun, wenn Jesus auf die Szene kommt, wenn wir ihn sehen und mit ihm nach seiner Auferstehung sprechen wollen, wie sie es taten, wie sie ihn sahen, das Erste, was er mit ihnen tat, war, sich ihnen zu offenbaren durch die Schrift. Amen. Was ist damit gemeint? Sie waren Hebräer, sie glaubten an das Wort und er offenbarte sich selbst, offenbarte das geschriebene Wort von sich selbst, was er für dieses Zeitalter tun sollte. Amen. Jeder Gott in der Genesis und dann vor Grundlegung der Welt hat er es festgelegt und er sprach es und er sagte, was geschehen würde. Von Anfang an, vom Anfang bis zum Ende. Das wird von den Gemeinden immer durcheinander gebracht und sie steigen aus und die Menschen müssen einwerfen, was sie darüber glauben. Und der eine sagt, naja, ich glaube ein bisschen anders als das und er gibt ihm etwas. Und dieser muss etwas tun. Jeder hat einen Turm, eine Stadt oder etwas, das er bauen muss. Sie versuchen immer etwas hinzuzufügen oder etwas zu tun und zu sagen, wir haben das gemacht. So kommt man in Verwirrung. Geht aus dem Bild, lasst Gott es tun, seht ihr? Hier ist sein Wort, was er sagte, dass er es tun würde. In jedem Zeitalter sendet er einen Propheten mit einem Gesalbten. Das Wort des Herrn kommt immer zum Propheten, um es im jeweiligen Zeitalter zu rechtfertigen. Johannes der Täufer trat auf den Plan. Er war ein Prophet für diese Zeit. Er war das Licht der Zeit, denn der Prophet Malachi hatte von seinem Kommen gesprochen. Ich werde meinen Boten vor meinem Angesicht senden. Jesaja 712 Jahre zuvor sagte, eine Stimme in der Wüste schreien. Siehe ich, was er in der Endzeit tun würde, den Weg in der Wüste gerade machen. Und all diese Dinge wurden über ihn prophezeit. Als er auf die Bühne kam, war er der Prophet, der diese Verheißung erfüllte. Jesus ist das Wort und das Wort kommt immer zum Propheten. Denkt daran, als dieser Prophet prophezeite, den Weg gerade zu machen und dann als das Wort auf der Erde war, ging das Wort direkt ins Wasser hinaus und kam zum Propheten. Amen. Wie perfekt. Das Wort kommt zu Propheten und er war das Wort, denn im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir sahen ihn. Kein Wunder, dass er sagte, es ziemt sich für uns, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Das Wort kam zu den Propheten in das Wasser, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann erfahren wir, dass er sich Kleopas und seinem Freund hier offenbart hat. Es ist nicht bekannt, wie die Namen der anderen Beteiligten gelautet hat. Aber, dass es Kleopas war, wissen wir. Und er offenbarte sich ihnen durch die Schrift. Beachtet, wie er sagte, beachtet, dass sie ihn einen Propheten nannten. Wisset ihr nicht, wie diese Dinge sind? Jesus von Nazareth, ein Prophet, durch den Gott sich selbst geoffenbart hat, seht ihr, vor dem ganzen Volk und so weiter, wurde er ein Prophet genannt. Wenn sie also denjenigen erkannt hätten, von dem sie sprachen, dass er ein Prophet war, dann hätten sie hier gesehen, dass derselbe Prophet das Wort wieder aufnahm und begann es zu offenbaren. Er war das Wort und offenbarte sich selbst durch den Mund das Wort, das von ihm geschrieben war. Und er begann und fing bei Mose an und erklärte ihnen alles, was die Propheten über ihn gesagt hatten. Oh my! Wie hat er es für jene Zeit bekannt gemacht? Törichte, träge Herzen, ihr wisst, dass Mose und all die Propheten gesagt haben, dass Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen muss. Seht, und für jenes Zeitalter sollte genau das geschehen. Wisst ihr denn nicht, dass er das tun wird? Seht, das schriftliche Wort von ihm offenbaren, das ist die Art, wie Christus es immer tut. Gott ändert niemals sein Programm, so wie er es beim ersten Mal gemacht hat, so macht er es auch jedes Mal. Im Garten Eden, als der Mensch verloren war, traf er die Entscheidung, ihn durch vergossenes Blut zu retten. Das ist der einzige Ort, an dem er jemals einen Menschen treffen würde. Das ist der einzige Ort, an dem er jemals einem Mensch begegnet ist seither. Es ist unter dem vergossenen Blut. Wir haben versucht, euch auszubilden. Wir haben Türme gebaut. Wir haben Städte gebaut. Wir haben alles andere gebaut und versucht, die Menschen zusammenzubringen. Wir haben versucht, die Bildung zu nehmen und sie zusammenzuführen. Wir haben versucht, militärische Macht zu nehmen und euch zusammenzuführen. Wir haben versucht, Glaubensgemeinschaften zusammenzuführen. Es ist alles gescheitert. Gott hat einen Ort, der unter dem Blut ist. Das ist der einzige Weg. Unter dem Blut wird er den Menschen begegnen. Und sie sind blutgeborene Brüder. Ich hoffe, dass ich euch damit nicht vor dem Kopf stoße. Aber es hört sich so an, als gäbe es einen Rückschlag. Wenn das so ist, kannst du mich hören? Wenn ja, hebt eure Hände. In Ordnung. Also nur, damit ich weiß, dass ihr das versteht. Ihr müsst. Nehmt zur Kenntnis, als er das sagte. Und doch daran, als sie ihn nicht durch das geschriebene Wort erkannte, denkt daran, als er kam und sich ihnen durch das Wort offenbarte und sie haben es immer noch nicht wahrgenommen. Wenn das kein Bild für heute ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Sie versagen immer noch, obwohl die Schrift diese Dinge sagt. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien. Auf meine Mägde und Knechte werde ich an jenem Tag meinen Geist ausgießen. Ich werde Wunder am Himmel zeigen und Feuer und Rauch und so weiter. Doch sie sehen es nicht. Jesus sagte, wie es in den Tagen Noahs war, so wird er bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Sie werden essen, trinken, heiraten und sich verheiraten. Wie es in den Tagen Lots war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Von all diesen Dingen haben sie gesprochen und das Wort wurde von der Plattform gepredigt. Und dennoch sehen viele, die ihn lieben, es nicht. Sie tappen immer noch in der Finsternis. Noch immer erkennen sie ihn nicht durch das geschriebene Wort. Sie besuchen Seminare, gehen los, verdrehen es und alles und bringen es zurück. Und sie wissen nicht, was in der Welt sie glauben sollen. Der eine sagt, es ist so, der andere sagt, es ist so und so. Allein das geschriebene Wort. Jesus hat ihnen nie gesagt, sie sollen in alle Welt gehen und lehren. Er sagte, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das ist ein großer Unterschied, etwas zu lehren oder etwas zu predigen. Predigen heißt offenbar machen, verkündigen. Das müsste es tun, die Kraft des Heiligen Geistes demonstrieren. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Es braucht den Heiligen Geist, um das Wort zu verkünden. Wenn es die Wahrheit ist, das Wort wird Gott es offenbaren. Wenn es nicht die Wahrheit ist, wird Gott nichts damit zu tun haben. Denn Gott verstrickt sich nicht in Lügen, das wisst ihr. Denn er ist Gott, jetzt, derselbe jetzt. Sie behaupten, sie hätten geglaubt, sie waren seine Jünger, sie liebten ihn, sie glaubten es und er stand direkt bei ihnen und legte das Wort aus. Wer war er? Und doch erkannten sie ihn nicht. Denkt nur daran. Sie erkannten es nicht und er stand selbst da und geht zurück und nimmt die Schrift, die seit Hunderten von Jahren über ihn geschrieben wurden und sagt, was er tun muss und all diese Dinge. Geht herum und sagt, ihr glaubt das nicht. Was wisst ihr denn schon? Und er redete und sie haben es immer noch nicht erkannt. Was für ein Bild von diesem Tag, so auch jetzt. Sie behaupten, sie glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, aber als er erschienen ist, um sich selbst zu zeigen, glaubten sie es immer noch nicht, seht ihr? Und doch behaupteten sie, sie würden es glauben. Oh ja, wir glauben, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Lasst ihn doch etwas tun, um zu zeigen, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Oh, daran glaube ich nicht, seht ihr? Da habt ihr es, die gleiche Sache. Nehmt zur Kenntnis, dass er sagte, törichte und träge Herzens, die die Verheißungen der Schrift für dieses Zeitalter nicht verstehen. Die Toren sagten, oh, er ist weg. Sie haben ihn gekreuzigt und wir haben verstanden, dass er auferstanden ist. Aber oh mei, es ist nur eine geheimnisvolle Geschichte, die jemand erzählt hat. Wir wussten nichts davon. Oh, ich sage euch, das ist das Allerschlimmste. Er sagte, ihr Toren und trägen Herzens, dass ihr nicht versteht, was die Schrift von diesem Zeitalter gesagt hat. Amen. Da habt ihr es. Ich wünschte, ich könnte das dem ökumenischen Kirchenrat vorlegen. Ja, Herr, träge im Herzen, wissend, dass die Heilige Schrift diese Dinge sagt und doch verstehen sie es nicht. Da habt ihr es. Er sagte, ihr Toren und trägen Herzens, die Schrift zu verstehen, die für jenen Tag geweissagt wurde, wie es genau geschehen würde. Und hier ist es geschehen. Christus ist in seine Herrlichkeit eingegangen, indem er zuerst gelitten hat, tot war, gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist. Hat nicht, da ist die Art und Weise, wie die Schrift sagte, dass er es tun würde. Auferstehen am dritten Tag. Er sagte, heute ist der dritte Tag, seit es geschehen ist, sagte, nun, das ist es, was ich euch zu sagen versuche. Und sie verstanden es immer noch nicht. Da sagte er, ihr seid töricht und versteht nicht alles, was die Propheten gesagt haben und was in der Schrift über diesen Tag gesagt wird. Und hier ist es vor euren Augen geschehen und ihr erkennt es nicht. Sie sagten, nun, was wisst ihr schon? Seht, ihre Augen waren blind. Ihr sagt, könnte man an diesem Tag blind sein? Ja, Herr, sie sind heute genauso blind wie damals, das stimmt. Sagte die Bibel nicht, sie werden hochmütig sein, lustliebend, nicht gottesfürchtig. Sie brechen den Frieden, verklagen die Falschen, sind zügellos, verachten die Guten. Sie haben eine gottesfürchtige Gestalt, verleugnen aber deren Kraft, die Kraft der Auferstehung und die Offenbarung des Sohnes Gottes. Die Bibel sagt, dass es geschehen wird, also muss es auch geschehen, genau wie er es gesagt hat. Jesaja sprach und sagte, ihr habt Augen und könnt nicht sehen und Ohren und könnt nicht hören. Derselbe Gott sagt dieselbe Schrift. Wir sehen also Paulus, die große Offenbarung, die er von Jesus Christus hatte, wer er war. Es war so großartig zu erkennen, nun, Gott hat es in der Bibel geschrieben, so großartig war es, das ist der Grund, warum ihm ein Dorn im Fleisch gegeben wurde, um ihn klein zu halten, damit er nicht groß und überheblich wird. Gott hielt ihn klein, damit er ihn in verschiedenen Teilen des Landes gebrauchen und für ihn tun konnte, was er wollte. Denn er hatte die Offenbarung von Jesus Christus, wer er war. Dann merke auf, hier ist das, was zu tun ist. Als nächstes erfahren wir, dass sie ihn einluden, hereinzukommen. Er wollte zu dem kleinen Ort, der kleinen Herberge, in der sie übernachten wollten. Es war gegen Abend und sie sagten, oh, komm und bleib bei uns. Er tat so, als ob er vorbeigehen würde. Oh, das habe ich schon oft gedacht. Er will nur, dass du ihn einlädst. Er hat so getan, als würde er an ihnen vorbeigehen. Er könnte so tun, als würde er an dir vorbeigehen. Schwester im Rollstuhl oder an dir, Bruder, im Krankenbett oder an dir da draußen mit einem Herzeleiden, das nur ein kleines Weilchen leben kann. Diese Menschen sind vielleicht verkrüppelt. Sie können ein normales Leben führen. Aber jemand da draußen mit einem Herzeleiden stirbt, vielleicht schon vor dem Morgen, vielleicht schon vor morgen. Er tut vielleicht so, als würde er an euch vorbeigehen. Aber er will nur, dass ihr ihn hereinbittet, seht ihr. Du denkst vielleicht, nun, er hat neulich diesen und jenen geheilt. Er, letzten Monat, ich weiß, vor 2 Jahren, ich sah, ja, er tut vielleicht so, als würde er an euch vorbeigehen, aber er will nur, dass ihr ihn einladet. Er tut so, als würde er vorbeigehen. Was er damals tat, ist er heute. Was er damals tat, tut er auch heute. Er hat es gesagt, beachtet. Ihr müsst das Gleiche tun, ihr müsst ihn hereinbitten. Dann und nur dann konnte er sich offenbaren. Er konnte es nicht tun, indem er ihnen das Wort predigte. Das ging über ihren Kopf hinweg. Er ging auf sie zu und sagte, ihr hättet es wissen müssen, ihr Toren, ihr trägen Herzens. Die Bibel sagt diese Dinge, dass Christus diese Dinge tun müsse und so weiter. Sie gingen dort entlang. Nun, es sieht so aus, als ob sie gesehen hätten, dass er derjenige wäre, der es war. Er hat es ihnen nie direkt gesagt. Ich bin er. Wenn jemand so etwas tut, dann weiß man, dass an ihm nichts dran ist. Aber er ließ es einfach durch den Heiligen Geist enthüllen. Er sagte es uns. Er sagte zu den Pharisäern, suchet in der Heiligen Schrift. In ihnen glaubst du, ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Sie sagen euch, wer ich bin. Sie hätten es missen müssen. Das solltet ihr auch wissen heute. Es ist kein großer Haufen, Lärm oder ein Getue oder ein Getragenwerden oder eine Menge Lärm. Es ist Jesus Christus, der sich unter seinem Volk offenbart. Das ist richtig. So steht es in der Heiligen Schrift. Beachtet das. Und das macht es wahr, wenn Gott es sagt. Wir finden heraus, dass der einzige Weg, wie er sich offenbaren kann, der ist, in dich hineinzukommen. Er ist das Wort und das Wort in dir. Dann offenbart der Heilige Geist Christus das Wort, nachdem er in dich gekommen ist. Er ist in dir, du musst sein Wort annehmen. Du sagst, nun, meine Gemeinde glaubt das nicht. Alles klar, du wirst niemals eintreten, seht ihr? Wenn du das Wort ablehnst, lehnst du ihn ab. Nun, meine Gemeinde glaubt daran, es so zu machen. Aber die Bibel sagt, mach es auf diese Weise. Das ist der richtige Weg. Nimm es so, wie es dort geschrieben steht. Nicht das, was jemand anderes hinzugefügt hat, sondern das, was Gott dazu gesagt hat. Und dann kann er es dir offenbaren, aber er muss zuerst in dich hineinkommen. Dann und nur dann kann er es offenbaren. Steht nicht da und schaut ihn an und versucht ihn zu verstehen, wie der Pharisäer sagte. Sie standen da und sahen ihn an und sagten, dieser Mann ist der Beelzebub. Sie konnten es nicht herausfinden, sie mussten ihm einen Namen geben. Sie sagten, dieser Mann tut dies durch den Geist des Teufels. Er ist ein Beelzebub, ein Wahrsager. Mit diesem Kerl sollte man nichts zu tun haben. Er wurde in Sünde geboren, er hat nicht unsere Gemeinschaftskarte. Er gehört nicht zu uns. Und oh mein, wir wissen nicht einmal, wo er zur Schule gegangen ist. Er hat keine Ausbildung. Woher kommt denn dieser Mann? Er sagte, der Menschensohn, der hinauffahren wird, ist herabgestiegen. Er wurde genau hier geboren. Er ist verrückt. Es sei denn, ihr esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut. Er ist ein Kannibale. Und das tat er nur, um sie dazu zu bringen, diese Dinge zu sagen. Sie mussten es tun. Und so tut der Heilige Geist heute sein Wort, damit die Menschen es verurteilen, damit Gott sein Gericht über die Erde bringt, wie er es versprochen hat. Er verstockte das Herz des Pharao. Halleluja! Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Er ist Gott, sein System, die Dinge zu tun. Er zeigt sich mächtig mit seinem Wort, um es zu offenbaren. Er muss euch nicht alles darüber erzählen. Ihr müsst es nicht herausfinden. Ihr könnt Gott nicht ergründen. Ihr müsst ihn annehmen. Lade ihn einfach ein und sieh, was passiert. Nun, bemerken wir wieder, wie er sich ihnen zu erkennen gab, nachdem er hereinkam. Wie hat er das getan? Er öffnete ihnen die Augen dafür, wer er war. Als er in sie eindrang, öffnete er ihre Augen, um zu sehen. Wenn nun das Wort in dich kommt, wenn du Gottes Wort annimmst und es in dich kommt, dann manifestiert sich die Verheißung. Die Verheißung, die du angenommen hast. Und dann weißt du, wer es ist. Durch was hat er gehandelt? Wie hat er sich ihnen zu erkennen gegeben? Weil er dasselbe tat, was er vor seiner Kreuzigung tat. Da wussten sie, dass er es war, nachdem er von den Toten auferstanden war. Alle Predigten, alle Lehren und alles andere, was er getan hatte, waren vergeblich gewesen. Aber als er sich offenbarte und dasselbe tat wie vor seiner Kreuzigung, da wussten sie, dass er es war. Das öffnete ihnen die Augen. Bruder, Schwester, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nicht. So wie er es mit der Frau am Brunnen tat, seht ihr, er ändert niemals sein Programm. Die kleine Frau am Brunnen kannte die biblische Verheißung für diesen Tag. Beachtet, als er zu der kleinen Frau am Brunnen kam, er sagte ihnen sicher, Frau, bring mir zu trinken. Sie sagte, es ist doch nicht üblich, dass ihr Juden und Samariter so etwas fragt. Er sagte, aber wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Nun, da dachte sie, so ein Besserwisser. Also werde ich ihn einfach ein bisschen ausfragen. Sie meinte, wollte ihn befragen. Er sagte sofort, hol deinen Mann und komm her. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Sagte, das ist richtig. Du hattest 5 und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Schaut, schnell, was hat er getan? Sie stieg ein, schnell, sie erkannte etwas. Sie sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Amen. Siehst du, da lag ein Same, der zum Leben erweckt werden sollte. Da war ein Schalter, der das Licht einschalten würde. Für die Pharisäer war es zunächst einmal Dunkelheit. Kein Schalter, keine Batterien, nichts anderes. Aber für diesen Mann, diese Frau, die kleine Prostituierte, sagte sie, Herr, warum? Sie suchte nach der Offenbarung des Wortes. 400 Jahre lang, seit Maleachi, hatte sie keine Propheten gehabt. Und hier war ein Mann, der sich als Prophet zu erkennen gab. Schnell wusste sie, dass das etwas Besonderes war. Sie sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Sie sagte, wir wissen, dass, wenn der Messias kommt, er genau das tun wird. Er sagte, ich bin der, der zu dir spricht. Jetzt kann er sich offenbaren. Sie hat ihn bereits empfangen. Er ist jetzt im Inneren, seht ihr, er kann sich zu erkennen geben. Auf diese Weise hat er sich der Welt bekannt gemacht. Frau, und warum? Sie glaubte an das verheißene Wort und als sie das verheißene Wort sah, wurde es offenbar. Wir wissen, im 1. Mose 18, Kapitel 15 sagte Mose, der Herr, dein Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir gleich ist. Und sie wusste, dass dieser Messias ein Prophet sein sollte. Und der letzte Prophet hatte viele, viele Jahre zuvor aufgehört zu wirken. Es hatte keine Propheten mehr gegeben und hier stand einer. Was war er? Es war der Nächste in der Reihe. Das war das Wort. Was hat er getan? Er offenbarte es ihr, indem er ihr sagte, dass er dieser Prophet war, indem er ihr offenbarte, was sie getan hatte. Oh my, damit war die Sache erledigt. Sie lässt den Wasserkrug stehen, läuft in die Stadt und sagt, kommt und seht einen Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst? Haltet sie auf? Das könnte man nicht tun. Es wäre so, als wollte man an einem windigen Tag ein Feuer löschen und ein trockenes Haus würde brennen. Ja, mein Herr, es brannte und loderte. Gott hatte offensichtlich etwas getroffen. Sie hatte etwas gesehen. Sie wusste, dass es die Wahrheit war. Das Wort war vor ihr geoffenbart worden, genauso wie es später den Jüngern gezeigt wurde, als er versuchte, ihnen das Wort zu zeigen und dann das Wort offenbarte. Und hier erkannte sie das Wort und als sie es offenbart sah, war es das. Eines Tages beobachtete ein Mann namens Andreas den Johannes und hörte ihm zu, wie er von einem kommenden Messias sprach. Petrus war sein Bruder. Er interessierte sich nicht dafür. Sie hatten einen gottesfürchtigen alten Vater, der sie unterrichtet hatte. Nun, mein Sohn, wir haben Gott alles anvertraut, was wir brauchen. An Tagen, an denen wir unsere Rechnung nicht bezahlen konnten, haben wir gebetet. Gott, gib uns heute einen Fischfang. Wir gingen hinaus und Gott gab uns diesen Fischfang. Und was taten wir, als wir den Fischfang hatten? Wir kamen herein, lobten Gott dafür und verkauften unsere Fische. Wir haben Gott vertraut. Ich bin jetzt ein alter Mann, wahrscheinlich werde ich das Kommen des Messias nicht mehr erleben. Aber passt auf, bevor er kommt, wird es eine Menge falsche Erscheinungen geben. Und die Bibel sagt, dass es sie gibt. Falsche Christusse werden auferweckt. Das ist es. Was taten sie? Sie versuchten, das Licht des wahren Kommens zu löschen. Seht ihr, wir hatten viele Sekten, Clans und alles andere, die sich erhoben haben, um euch nach Kanada zu bringen und euch irgendwo in einen Unterschlupf zu stecken, an einem anderen Ort, und führen die Leute in die eine oder andere Richtung und das Ganze wiederholt sich immer wieder. Was versucht es zu tun? Was versucht es zu tun? Es versucht, das Licht der Wahrheit auszuschalten. Nun bemerken wir, und eines Tages kam Petrus an das Ufer, um zu fischen und seine Netze zu waschen, und Jesus kam herunter, und das Erste, was wir wissen, ist, dass er, sobald er in Sichtweite von Petrus kam, er war gut unterrichtet, was der Messias tun würde. Sein alter Vater sagte zu ihm, nun Simon, die Schrift sagt, du erinnerst dich, du bist ein Jude. Der Herr hat uns gesagt, wenn einer unter uns ist, der geistlich ist oder ein Prophet, dann werde ich, der Herr, zu ihm reden. Und wenn das, was er sagt, die Wahrheit ist, die bekundete Wahrheit, wenn das, was er sagt, ständig in Erfüllung geht, dann weißt du, dass er die göttliche Offenbarung der Schrift hat. So erkennt ihr den Messias, wenn ihr ihn seht. So ging er eines Tages direkt vor das Angesicht von Jesus. Er dachte, ich werde mal nachsehen, was Andreas da erzählt hat. Und kaum war er bei ihm angelangt, sagte er, du bist Simon und du bist der Sohn des Jona. Damit war die Sache erledigt. Damit war die Sache erledigt, denn er wurde dort gelehrt, dass er ein Prophet sein würde. Er wusste es. Es war ein anderer kleiner Gelehrter, der er lehrte, während der Philippus dort stand und sah, wie die Dinge vor sich gingen. Er ging schnell um den Berg herum, holte einen anderen Mann namens Nathanael, der ein Bibelstudent war, ein Studierender. Sie hatten die Heilige Schrift studiert, weil sie wussten, dass die Zeit gekommen war. Sie warteten darauf, dass er kommen würde. Das ist es, zu wem er kommt. Zu denen, die nach ihm Ausschau halten. Und wir stellen heute fest, dass er nicht zu denen kommt, die nicht nach ihm suchen. Es gibt keine göttliche Heilung für diejenigen, die nicht an ihn glauben. Die Taufe des Heiligen Geistes gibt es nicht für diejenigen, die nicht daran glauben. Sie ist nur für diejenigen, die daran glauben. Das ist richtig. Das war's dann. Wir stellen also fest, dass Gott verpflichtet ist, denjenigen, die sich danach sehen, die Wahrheit zu erfahren, die Wahrheit auch wirklich offenbart. Er sagt sein Wort, kommt dann und erfüllt es, gibt seine eigene Auslegung. Nun finden wir heraus, dass sobald die kleine Frau, sie sagte, sie konnte nicht verstehen, wie dieser Mann ihr gegenüber dreist werden konnte. Sie sagte, er wolle ihr etwas zu trinken geben und sie sagte oder ihm etwas zu trinken bringen und versuchte, sich schlau zu machen. Und das Erste, was man weiß, ist, dass sie sich mit ihm unterhalten hat und wie sich herausstellte, sagte sie, wir wissen, dass der Messias kommt und wenn er kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Er sagte, ich bin er, der zu dir spricht. Da wurde ihre Augen geöffnet. Ihre Augen wurden geöffnet, worüber? Die Verheißung der Schrift. Ihre Augen wurden durch die Verheißung der Schrift geöffnet. Petrus wusste, dass sein Vater ihm gesagt hatte, dass der Messias ein Prophet sein würde. Und hier hatte Johannes oder Andreas ihm von einem Propheten erzählt, der dort unten war und prophezeite und so weiter, dass etwas geschehen würde. Eines Tages ging er also hinunter, nachdem Jesus gekommen war. Als er in seine Gegenwart kam, sagte er, du bist Simon, du bist der Sohn des Jonas. Und was geschah? Seine Augen wurden geöffnet, er wusste es. Philippus und Nathanael hatten die Schrift über sein Kommen studiert. Er kam und sagte, kommt, seht, wen ich gefunden habe. Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Oh, sagte er, aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Er sagte, komm und sieh. Und sie gingen um den Berg herum. Es ist kein Zweifel, dass sie vieles wiederholten, was Jesus getan hatte, was er zu Simon gesagt hatte, was er getan hatte, diese Dinge, die er getan hatte. Sobald Philippus mit Nathanael in seine Gegenwart trat, schaute Jesus zu Nathanael hinüber und sagte, siehe, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Er fragte, Rabbi, wann hast du mich erkannt? Er sagte, bevor Philippus dich rief und als du unter dem Baum warst, habe ich dich gesehen. Seine Augen wurden geöffnet. Er sagte, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Was war es? Er sah das verheißene Wort jenes Tages offenbart. Hör zu, Bruder, Schwester, das verheißene Wort könnte dir verheißen sein und du kannst sehen, dass es für die Stunde dafür ist, aber wenn Gott es offenbart, es auslegt, dann ist es sündhaft, es abzulehnen. Tut das niemals. Gott öffnete ihm die Augen, indem er ihm das geoffenbarte Wort zeigte, von dem er gesprochen hatte, dass es sich erfüllen würde. Nun, Gott tut das immer auf dieselbe Weise. Er tut es. Er ändert niemals sein System, wenn er es tut. Nein, so erinnert euch, er ist immer derselbe. Er hat die Heilige Schrift für jedes Zeitalter versprochen und wenn er die Verheißung der Schrift für das jeweilige Zeitalter offenbart, sind es die Menschen, die ihre Augen öffnen, um es zu sehen, die es empfangen. Nun, Bruder Branham, sagst du, es ist schon spät, was willst du jetzt noch sagen? Was ist die biblische Verheißung für dieses Zeitalter, damit wir wissen, wovon wir sprechen? Weshalb sind wir heute Abend hier? Wozu ist das gut? Leben wir in der Nähe von etwas? Glauben wir es wirklich? Haben wir vergeblich Zeugnis abgelegt? Sagen wir, wir glauben an sein Kommen? Glauben wir an eine sichtbare Anwesenheit? Glauben wir, dass er gekommen ist und zwar zum zweiten Mal? Oder machen wir uns nur etwas vor oder glauben wir es wirklich? Lasst uns also in der Schrift suchen und sehen, was für diesen Tag verheißen ist. dann sagen wir, wie die Frau am Brunnen, Philippus und die anderen, wir können sehen. Erinnert euch, in Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Das hat er verheißen. So steht es in der Schrift. Johannes 14, 12 sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Da ist eine Hintergrundinformation. Nun, in Joel 2,28 und 2,28 und 30 und weiter unten verhieß er, er sagte, was der Nager übrig gelassen hat, das hat die Heuschrecke gefressen. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hat, das hat der so und so gefressen. Jedes dieser Insekten ist dasselbe Insekt, es verändert nur seine Natur. Der Nager ist die Heuschrecke und so weiter. Sie befindet sich in verschiedenen Stadien ihrer Reise und es frisst und frisst und frisst. Und frisst den Baum Gottes bis auf einen Stumpf. Wird dieser Baum denn jemals wieder leben? Aber es schien ein hoffnungsloser Fall zu sein. Aber Gott sagte, ich werde wiederherstellen, spricht der Herr. All die Jahre ernährten sich die Heuschrecke, der Nager, was sie weggefressen. Das bringe ich in seiner Kraft wieder zurück. Was die Lutheraner verlassen haben, haben die Methodisten gegessen. Was die Methodisten übrig ließen, haben die Pfingstler gegessen. Was die Pfingstler übrig ließen, so und so gegessen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Der eine mit diesem, der andere mit jenem, der eine mit diesem, der andere mit jenem, der eine mit jenem, bis es nur noch ein Bündel von Ismen war. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Ich stehe zwischen euch und ich liebe euch. Aber denkt daran, in Maleachi 4, nicht Maleachi 3, sondern Maleachi 4, hat Gott versprochen, die Salbung wieder zu senden und den Glauben der Kinder zu den Vätern zurückzubringen. Und das ist genau das, was Gott versprochen hat. Joel, wie wird das geschehen? Wir finden heraus, dass Jesus in Lukas 17, 26 bis 30 sagte, er sagte es in Vers 27, Lukas 17, er sagte, wie es in den Tagen Noahs war. Aßen und tranken sie, heirateten und ließen sich verheiraten und sie wussten es nicht, bis Noah einging. So würde es auch sein bei der Ankunft des Menschensohnes. Er sagte aber auch, wie es in den Tagen Lots war. Sind sie jemals zurückgegangen? Ich wünschte, wir hätten Zeit, um zurückzugehen, das zu enthüllen. Geht zurück in die Genesis. Das ist dasselbe Buch, das Jesus las. Das ist der eine, den er offenbarte und über den er sprach. Geht dorthin zurück, seht euch an, was er sagte. Und die Menschensöhne, die Söhne Gottes, nahmen die Töchter der Menschen zu sich. Frauen, die ursprüngliche Übersetzung im Hebräischen sagt, es waren Frauen, nahmen Frauen, siehe, zu sich. Schaut nur heute, seht euch das an. Verheiratet und in die Ehe gegangen und sie wussten es nicht bis. Schaut hier, schaut auf England, diese große Schande. Schaut hier in die Vereinigten Staaten, seht euch diese Prostitution an, seht euch alles an. Es ist fast so, wie der Komödiant neulich sagte, dass Frauen ihre Kleidung so eng an sich haben, so unmoralisch, wenn sie die Straße entlang gehen, als nächstes werden sie sich nur noch einsprühen lassen. Dann brauchen sie keine Kleidung mehr. Das ist einfach die Wahrheit. Seht sie euch an, wie sie herumlaufen, wie unmoralisch und schmutzig und dreckig sie gehen. Und du nimmst, erzählst einen Witz, stellst dich unter dem Mann und etwas anderes so und sagst, man erkennt sie nur daran, sie ziehen sich an wie ein Mann und der Mann zieht sich an wie eine Frau. Sie tragen kaum, die Haare sind alle gleich geschnitten, alle gleich. Der einzige Weg, wie man den einen von dem anderen unterscheiden kann, wenn man einen schmutzigen Witz erzählt, wird ein Mann rot, eine Frau nicht. Ja, und dann werden die Töchter Zions hochmütig wandeln in den letzten Tagen. Sie würden es versäumen, dem Herrn nachzueifern. Ganz gleich, was man ihnen sagt. Man kann predigen und predigen und predigen. Es ist, als ob man gegen die Wand dort drüben stößt. Es ist eine dichte Finsternis über ihnen. Es gibt keine, es scheint so schwer zu sein, einen echten Mann zu finden, der ein Mann ist, und eine Frau zu finden, die wirklich eine Frau ist. Schaut euch heute die Straßen und unsere Bildschirme an und wo auch immer dieses unzensierte Programm, Zigaretten rauchen, fluchen, sich aufspielen, sich wie ein Mann kleiden und so weiter. Jesus sagte, dass es diese Dinge geben würde und sie sind da. Sie müssen nicht offenbart werden, sie sind bereits offenbart. Nun seht, er sagte, wie es in den Tagen Lots war. Seht euch die Umgebung von Lot an. Gott kam herab und zwei Männer gingen hinunter nach Sodom, predigten unten in Sodom. Ein Mann saß dort oben bei Abraham, der auserwählten Gemeinde, dem Typus der heute herausgerufenen Pfingstler, nicht in Sodom da draußen. Diejenigen, die unter den Pfingstern leben und die Frauen, die sich die Haare schneiden und die Männer, die sich so aufführen und diese schmutzigen Witze erzählen und so weitermachen, das sind keine Pfingstler, sie tragen nur den Namen Pfingstler. Sie sind keine Pfingster. Echte Pfingstfrauen sind Frauen. Echte Pfingstmänner sind Männer. Die Schulen mussten fast geschlossen werden, weil die jungen, perversen Jungs in den Schulen überall Homosexuelle waren und solche Sachen. Es ist einfach ein ekelhafter Anblick. Wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Erinnert euch. Beachtet den 30. Vers. Wenn der Sohn des Menschen sich offenbaren wird, ist Ihnen das denn jemals aufgefallen? Achten Sie auf den 30. Vers. Wenn der Menschensohn sich offenbaren wird, in den Tagen, wie es vor Sodom war. Seht, was in Sodom geschah. Dieser Mann blieb zurück. Zwei von ihnen gingen hinunter, sprachen mit Lot, um ihn da herauszuholen. Und er tat dort unten keine Wunder, er schlug sie einfach blind. Aber dieser hier draußen tat ein Wunder vor den Auserwählten. Er hatte Sarah den Rücken zugewandt und sie war in dem Zelt hinter ihm. Er sagte, wo ist Sarah, deine Frau? Er sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Erinnerst du dich, er nannte sie Sarah und ihn Abraham. Am Tage davor war er Abram und sie war Sarai, nicht Sarah. Und merke, er sagte, sie ist in dem Zelt hinter dir. Er sagte, ich werde dich besuchen. Was war das? Gott im Fleisch. Ich werde dich besuchen, gemäß dem Versprechen. Und Sarah lachte und sagte, das kann nicht sein. Er fragte, warum hat Sarah gelacht und gesagt, das kann nicht sein? Er sagte ihr, was sie tat. Da er das Wort in Menschengestalt war, kannte er die Geheimnisse ihres Herzens und sagte, du hast gelacht. Und als er auf der Erde Fleisch wurde, tat er genau das. Und was hat er gesagt? Wenn der Sohn des Menschen sich offenbaren wird in den letzten Tagen, wie es in den Tagen Sodoms war, wenn die Sodomiter im ganzen Land sind, die ganze Welt in Unordnung ist und die Gemeinde fertig ist, dann ist es an der Zeit, dass der Sohn des Menschen sich offenbart. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, das ist die Verheißung Gottes. Achte darauf, was er sagte. Noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen, doch werdet ihr mich sehen. Denn ich werde bei euch sein und in euch sein. Ihr werdet mich sehen, die Gläubigen. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Sie kann ihn nicht sehen, ihre Augen sind blind. Wenn ihr aber den Sohn des Menschen offenbart seht, das Wort, das in Menschengestalt wiederkommt, ein Mensch, der das Fleisch eines Kalbes aß, die Milch einer Kuh trank, Kuchen aß, der auf einem Herd gemacht wurde und Elohim genannt wurde. Amen. Ein Mann mit staubigen Kleidern, Gott manifestiert im Fleisch. Er war auf der Erde manifestiert im Fleisch und sagte, wie es in den Tagen von Sodom war, so wird die Welt in den letzten Tagen, wenn der Menschensohn geoffenbart wird, in einem Sodom-Zustand sein. Und hier ist es, Bruder, Schwester, Damen und Herren, was auch immer ihr sein mögt, dies ist die Stunde und die Deutung liegt bei Gott. Möge Gott unsere verblendeten Augen für eine Verheißung der Schrift öffnen, damit wir wissen, dass wir in den letzten Tagen leben. Amen. Lasst uns unsere Häupter neigen. Himmlischer Vater, es könnte so viel gesagt werden, das ist genug. Ich werde aufhören. Herr Gott, der die Verheißung gegeben hat, komm auf die Bühne, Herr, offenbare es. Unser Fleisch ist nicht gut, unser Fleisch ist schwach und es ist armselig, Herr. Es ist nicht so, dass es jemanden gibt, der würdig ist. Wir sind nicht würdig, Herr, aber du hast es versprochen und die Stunde ist da. Das Wort steht vor uns. Komm heute Abend mit uns, Herr, und tu etwas, wie du es getan hast, als du vor 2000 Jahren auf der Erde warst, damit diese Gemeinde heute Abend weiß, dass du in Ewigkeit lebst, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit, und dass du versprochen hast, die Werke, die du getan hast, sich wiederholen werden. Der Menschensohn wird in den letzten Tagen geoffenbart werden, wie es in Sodom geschah. Herr, du hast das über Lot, über Noah nie erwähnt. Du hast nie erwähnt, dass du zur Zeit Noahs offenbart werden würdest, sondern du sagtest, wie es in Sodom war, wenn der Menschensohn offenbart wird. O kann, Herr, lass die Bibelleser hier heute Abend die Wahrheit sehen. Lass sie Malachi 4 sehen, dass diese Salbung kommen soll, um den Glauben wiederherzustellen, den die Väter einst sahen, die Offenbarung Gottes in Christus. Nun lasst uns die Offenbarung Gottes in den Menschen sehen. Christus, der sich im Gleich seiner Gemeinde manifestiert hat und unter uns wandelt. Gewähre es, Herr, die Verheißungen, die du gegeben hast und die Verheißungen, die du halten wirst. Und ich übergebe mich mit dem Wort, mit der Gemeinde, mit allem jetzt an dich, im Namen Jesu Christi. Würden einige hier, bevor wir die Gebetslinie beginnen, mit gesenktem Kopf sagen, Bruder Branham, ich bin kein Christ, ich möchte gerettet werden, würdest du für mich beten, Bruder Branham? Hebt einfach eure Hand, ich werde es tun. Wenn du gerade hier bist und noch kein Christ, Gott segne dich, Herr. Gott segne dich, junger Mann. Gott segne dich, Herr. So ist es gut. Nur Gott segne dich, Lady. Gott segne dich, Lady. Gott segne dich. So ist es gut. Hebt noch jemand, hebt einfach eure Hand und sagt, ich bin noch kein Christ. Gott segne dich. Ich habe dich da hinten gesehen, junger Mann. Gott segne dich, ganz da hinten. Und hier drüben in der Ecke. Ja, Gott segne dich. Ich bin noch kein Christ, Bruder Branham. Aber ich glaube, dass du die Wahrheit sagst. Ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Ich glaube, dass die Verheißung das sagt. Ich habe gelesen und ich sehe, dass die Verheißung das verspricht. Ich habe es nie gesehen, aber ich glaube es. Gott segne dich, junge Lady. Noch einer, wenn du deinen Arm hebst, hat das eine Wirkung auf dich. Das ist wahr. Es gibt mir das Gefühl, dass du etwas Richtiges getan hast. Es gibt keinen Menschen, der die Hände hebt. Ich sehe dich ganz hinten. Ja, es gibt niemanden, der die Hände hebt, aber Gott segne dich. Ich sehe dich da unten noch einmal und dich hier. Ja, meine Güte, das ist gut. Denke daran, wenn ich deine Hand nicht sehe, sieht er dich. Er weiß alles darüber. Denke daran, er weiß es. Gott segne dich, junge Schwester. Er weiß es. Unser himmlischer Vater, sie gehören jetzt dir. Sie hätten die Hand nicht heben können. Irgendetwas hat ihnen gesagt, dass sie es tun sollen. Und doch hat vielleicht keiner von ihnen jemals die sichtbaren, herausragenden Zeichen deiner Gegenwart hier auf Erden in den letzten Tagen gesehen. Aber sie sehen es hier, so sagt es die Schrift. Und sie mögen es heute Abend verstehen. Sogar die Bibel wurde all die Jahre gepredigt und trotzdem sind die Menschen ungläubig. Aber als du Kleopas und seinen Freund geholt hast und dich dann umgedreht hast und etwas genauso getan hast, wie du es getan hast, als du vor der Kreuzigung noch auf der Erde gelebt hast, da wussten sie, dass das derselbe Jesus war. Jetzt, Herr, tue dasselbe für uns heute Abend. Tue heute Abend für diese kranken Menschen, wie du es vor deiner Kreuzigung getan hast. Dann werden Männer und Frauen nach 2000 Jahren wissen, dass du lebst. Wir warten auf dich, Vater. In Jesu Namen. Amen. Ihr, die ihr die Hände gehoben habt, solltet nun für ein paar Minuten in Ehrfurcht verharren. Ich werde eine Gebetslinie einrichten. Ich sage nicht, dass Gott es tun wird, aber ich möchte euch eine ernsthafte Frage stellen, Leute. Es sind einige hundert hier oder fünf oder 600 oder was auch immer. Das ist eine ganze Menge an Menschen, aber ich möchte euch etwas fragen. Wir sind Gott gegenüber verantwortlich, das sind wir. Und er ist verantwortlich für sein Wort. Wenn er dieses Wort wieder lebendig macht, Du, ich möchte, dass jeder, der seine Hand gehoben hat und jeder, der seine Hand nicht gehoben hat, sofern danach hierher kommt und sich an den Altar stellt, sobald wir für die Kranken beten. Wo ist Billy? Hat 1, Gebetskarte B1 bis 100. In Ordnung, das war's. Wir haben es eilig, also fangen wir einfach bei Nummer 1 an. Gebetskarte B Nummer 1, wer hat sie? Hebt die Hand. Schaut in eure Gebetskarte und seht nach, was dort steht. Wenn ihr nicht laufen könnt, warum? Einige von euch gehen runter, damit er B Nummer 2, 3, 4, 5 steht auf, wenn ihr wollt. 1, 2, 3, wenn ihr nicht laufen könnt, hebt die Hände und sie bringen euch hin. 1, 2, bis jetzt sehe ich nur einen. Würdet ihr schnell kommen und so schnell wie ihr könnt, 1, 2, 3, 4, 5, wenn jemand es auf Spanisch sprechen würde, ist hier, es gibt viele Spanier, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, in Ordnung, es sind 3, 1, 2, 3, 4, da ist noch eine Nummer 5. Wer hat die Gebetskarte Nummer 5? Hebt eure Hand. Irgendjemand. Wie würden Sie es auf Spanisch sagen? Ist das Gebetskarte Nummer 5, Sir? Jemand sagt auf Spanisch Cinco. Ha. Numero Cinco, el Numero Cinco. Hier ist 5. Das war's. Ich danke dir. 1, 2, 3, 4. Was fehlt dann noch? Alle zusammen 5. Sind da 5? Ja. Ja, jetzt sehe ich es. Ich habe ihn da draußen nicht stehen sehen. Alles klar. 6, 7, 8, 9, 10. Sag, leere Stelle auf dem Band, jemand sagt auf Spanisch, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nun bleibt einen Moment hier stehen, 6, 7, 7, 8, 9, Das war's. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 13, 14, 15. Der Verfasser. Das ist gut. So ist es gut. Nur eine Minute. Lass uns noch ein paar aufrufen. 17, 18, 19, 20. 1 bis 20. Ja, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das reicht. In Ordnung. Sehr fein. Das ist gut genug. Fangen wir mit dir an. Ich danke dir, Bruder. Wie viele hier haben keine Gebetskarte? Hebt eure Hand. Und trotzdem seid ihr krank. Denkt daran, dass ihr nicht hier oben sein müsst. Ihr müsst nicht hier sein. Glaubt einfach. Nun lasst uns alle sehr ehrfürchtig sein. Ich werde im Namen Jesu darum bitten, dass sich für die nächsten 10, 15 Minuten niemand rührt, wie auch immer, 10 oder 15 Minuten. Lasst uns Gott einfach diesen großen Respekt erweisen. Beruhigt euch alle, lasst uns jetzt ganz ruhig werden, nur einen Moment und er wird die Linie hier haben. Nun, während er sie dort warten, hört mir gut zu. Erkennst du jetzt, warum ich hier stehe? Wie viele verstehen, worüber ich gepredigt habe? Seht ihr? Und ich habe bekundet, dass er von den Toten auferstanden ist. Nun, wenn er von den Toten auferstanden ist und verheißen hat, dies zu tun, nun ist es nicht in den Jahren zwischen den Aposteln bis zu dieser Zeit, soweit wir wissen, aber er verhieß zu dieser Zeit, der Menschensohn wird offenbart werden, wie es in Sodom geschah. Lesen Sie das in Lukas 17 etwa zwischen 20 und 30 und seht, ob es nicht richtig ist. Er hat es versprochen. Lest Maleachi 4, verwechselt das nicht mit Maleachi 3. Maleachi 3 war Johannes der Täufer, seht ihr? Aber in Maleachi 4, sobald das vorbei ist, gingen die Bösen, die Gerechten über die Bösen und die Welt wurde mit Feuer verbrannt. Seht ihr? Zur Zeit des Johannes geschah das nicht. Wir erwarten diese große Salbung über der Gemeinde, die die Herzen zur ursprünglichen Lehre der Väter zurückbringen wird. Zurück zum echten Pfingsten. Alles klar, seid ehrfürchtig. Billy, melde dich, sobald du sie da unten aufgereiht hast. In Ordnung. Seid ihr bereit? Okay, jetzt seid ihr sehr ehrfürchtig. Jemand wird helfen, indem er nebenher läuft. Seid jetzt alle ganz still, nur ein paar Minuten. Ich möchte, dass ihr mir ein Versprechen gebt. Ich habe Gott versprochen, dass ich... Er kennt mein Herz und er kennt deins. Ich bin nur verpflichtet zu sagen, was die Wahrheit ist. Das ist alles, was ich zu tun verpflichtet bin. Gott hat es geschrieben, niemals ich. Es ist nicht meine, es ist nicht von mir, es ist die Bibel. Das wisst ihr. Nun, wenn er das offenbaren will, wird ihn das nicht gerade unter uns lebendig machen? Die Versammlung sagt Amen. Seht ihr? Was wäre, wenn du keinen Sehsinn hättest? Niemand hätte einen. Und du würdest in den Sonnenschein hinausgehen. Du würdest manchmal nicht wissen, wohin du gehst, weil du blind bist. Und du bist im Sonnenschein herumgelaufen. Du fühlst wirklich etwas um dich herum, richtige Wärme. Und dann nach einer Weile gehst du in den Schatten und du sagst, jetzt ist nichts mehr da. Niemals hätte man gewusst, was die Sonne ist. Niemals hätte man diesen Sinn für das Sehen gehabt. Siehe, man wüsste nicht, was es ist. Jemand sagt, das ist das Sonnenlicht. Was ist Sonnenlicht? Was ist Licht und was ist die Sonne? Seht ihr? Ihr habt noch nie davon gehört. Seht ihr? Nun, es ist ein Licht, das herunterkommt. Was ist ein Licht? Siehst du? Genau das ist der Weg. Wenn wir also die Gegenwart Gottes spüren und wir fühlen sie nicht, dann gehen wir in das hinein. Seht ihr? Und du bist in einer Dimension, die du siehst. Du kannst sagen, was es ist. Seht ihr? Du weißt, was das ist. Nun, wenn Gott von den Toten auferstanden und heute Abend hier ist, er hat versprochen, sein leiblicher Körper setzt sich auf den Thron Gottes, er hat sich auf den Thron Gottes niedergelassen, aber der Heilige Geist ist hier, der Christus ist, in Form des Geistes. Das Wort Christus bedeutet der Gesalbte und diese Salbung war auf ihm, ist auf der Gemeinde, auf uns allen. Es geht immer weiter von der Rechtfertigung, der Heiligung, der Taufe des Heiligen Geistes, der Wiederherstellung der Gaben bis ganz nach oben. Richtig, das kommt in der Minderheit die ganze Zeit. Jetzt ist es zusammen. Und jetzt gibt es eine Gemeinde und jetzt wird eine Braut aus der Gemeinde kommen. Seht, die Gemeinde geht durch die Trübsalzeit, nicht die Braut. Entschuldigt mich, ich sollte keine Lehre predigen. Entschuldigt, in Ordnung. Dies ist eine Lady, komm mal her. Beachtet, ich glaube nicht, dass es hier eine Person gibt, die ich kenne, auf die ich sehe. Wenn ihr mir alle fremd seid, hebt eure Hände. Ihr wisst, dass ich nichts über euch weiß, sodass die Leute hier drinnen Fremde sind. Nun bitte, bitte bewegt euch nicht. Bleibt ruhig sitzen, ja? Alle, die in der Gebetslinie stehen, die mich nicht kennen und wissen, dass ich nichts über sie weiß, heben die Hände hoch. Das war's. Nun ist hier eine Gruppe von Geistlichen, seht ihr? Es ist genau hier draußen, wo wir alle hinschauen können, seht? Nun ist diese Lady hier eine Fremde für mich. Wer auch immer da dran ist, der Techniker, achtet auf das Mikrofon. In Ordnung. Ich werde jetzt mit ihr sprechen. Seht, hier kommt zurück Johannes, wo Jesus mit einer Frau sprach und ihr sagte, was ihr Problem war. Und sie glaubte, das sähe aus wie das Zeichen des Messias. Wenn das damals das Zeichen des Messias war, dann ist es immer noch das Zeichen des Messias, denn er ist derselbe gestern, heute und für immer. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Genau so. Nun, ich bin nicht Jesus und zweifellos ist diese Frau hier nicht dieser Typ Frau. Aber was ich versuche zu sagen, ist dasselbe. Hier trifft ein Mann eine Frau und dann stimmt etwas nicht. Und wenn etwas hier reinkommt, um es zu enthüllen, zeigt das, dass es Gott sein muss. Ich weiß es nicht, denn ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Seht ihr? Und sie hob ihre Hand, dass ich sie nicht kenne und sie kennt mich nicht. Und hier stehen wir nun. Nun möchte ich nur kurz mit dir reden, nachdem so gesprochen und gepredigt wurde, Schwester. Und wenn das so ist, siehst du, das eine ist eine Predigt, das andere ist eine Salbung. Das ist etwas anderes. Wenn der Herr Jesus mir nur erklären könnte oder mir durch eine Vision zeigen könnte, was du willst, etwa das vielleicht eine Krankheit wäre, vielleicht etwas Finanzielles, vielleicht etwas Häusliches, etwas vielleicht für jemand anderen. Ich weiß es nicht einmal, siehst du, ich habe keine Ahnung. Aber wenn er mir sagen würde, dass etwas nicht stimmt oder dass etwas in deinem Leben nicht stimmt oder dass du furchtbar krank bist oder dass jemand anderes krank ist oder dass etwas nicht stimmt, wenn er es sagen würde, würdest du wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht? Du kannst sagen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Nun, wenn er weiß, was gewesen ist, dann weiß er sicherlich auch, was sein wird. Wenn er die Vergangenheit kennt, kann er auch die Gegenwart und die Zukunft kennen. Würdest du dann von ganzem Herzen glauben, dass du bekommst, was du dir wünschst? Würden die Zuhörer dann glauben, dass sie bekommen, was? Die Versammlung sagt Amen. Nun bewegt euch nicht von der Stelle. Ich muss nur eine Minute warten, um zu sehen, was er mir sagen würde. Denn ich weiß es nicht. Ich bin von Treffen zu der Treffen nervös und predige und beeile mich und beobachte das und was du versprochen hast. Und ich sollte euch um 9:30 da rauskriegen. Es ist fast soweit. Das macht mich nervös. Also muss ich mich einfach beruhigen. Seht ihr, es ist ein... Eine Gabe ist nicht etwas, bei dem man ein Messer nimmt und etwas zerschneidet. Das ist keine Gabe. Eine Gabe ist es, sich selbst aus dem Weg zu gehen, damit der Heilige Geist dich gebrauchen kann. Das ist das Einzige, was ich zu tun habe, nämlich William Branham aus dem Weg räumen, damit Gott kommen kann. Nun, im Namen Jesu Christi nehme ich jeden Geist hier unter meine Kontrolle zu seiner Ehre, damit die Worte, die ich gepredigt habe, offenbart werden. Er ist jetzt hier. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, wie es ist. Oh my, wenn er mir sagen würde, dass ich morgen früh auf den Präsidentenfriedhof gehen und George Washington auferwecken soll, würde ich euch sagen, kommt und seht es euch an. Das wäre genau das, was er jetzt sagen würde. Seht ihr? Ich weiß nicht, was er sagen wird, aber was er sagt, wird die Wahrheit sein. Die Lady hat Probleme mit ihren Augen. Sie hat Probleme mit ihren Augen. Es macht ihr zu schaffen. Sie hat Probleme mit dem Rücken, die sie plagen. Sie ist nervös, extrem nervös. Das stimmt. Stimmt das nicht? Wenn das so ist, dann heb die Hand. Noch eine Sache. Du bist eine Art Prediger. Du bist eine Frau. Du bist eine Predigerin. Das ist es, was es ist. Nun, du glaubst von ganzem Herzen, geh und du kannst haben, worum du gebetet hast. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Kommen Sie, Herr. Wir sind einander fremd. Nehme ich an. Der Herr kennt uns beide. Glaubst du, dass Gott es mir sagen kann? Nun, das war eine Frau, hier ist ein Mann. Glaubst du, dass Gott es mir sagen kann, was dein Problem ist? Würdest du dadurch zum Glauben gelangen? Du leidest unter Nervosität. Du hast auch Probleme mit deinen Augen, sie werden immer schwächer. Das ist schon seit einiger Zeit so. Und noch etwas, ich sehe etwas über deinem Arm. Oh, das ist dein hoher Blutdruck. Ja, das ist es. Du hast hohen Blutdruck. Das ist richtig, oder? Nun, hebe die Hand, wenn die Dinge in Ordnung sind. Der Bruder sagt, danke, Jesus. Je mehr du mit ihm redest, desto mehr wird es. Siehst du? Nun schau, sieh zu, nimm einfach deine Hand runter. Wir haben nicht allzu viele davon. Nimm einfach deine Hand runter. Ich weiß nicht, was ich zu ihm gesagt habe, aber es ist auf dem Band. Seht, es ist auf dem Band zu hören. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber schauen wir jetzt mal. Ja, es sind Augen, das ist die eine Sache. Und du hast noch einen Blutgerinnsel im Gehirn und hattest einen Schlaganfall, das ist wahr. Und glaubst du jetzt daran? Glaubst du, dass du wieder gesund wirst? Glaubst du, dass das Gott ist, der spricht und nicht ich? in Ordnung, dann geh und glaube es. Das ist alles, was ihr tun müsst. Ihr müsst nur glauben. Wenn ihr nur glauben könnt, das ist alles. Wenn ihr nur glaubt, ist es vorbei. Wie geht es dir? Glaubst du, dass Gott mir deine Probleme offenbaren kann? Die Schwester sagt, ja, das glaube ich. Und wenn er es kann, wirst du ihm dann glauben? Ja, sagt die Schwester, ganz bestimmt. Wovor hast du Angst? Kannst du nicht sagen, oder? Als ob nur Dunkelheit wäre, Nervosität. Und dann ist noch etwas, du hast Probleme mit deinem Nacken. Ja, das ist richtig, dein Ärger sitzt im Nacken. Dann liegt dir jemand auf dem Herzen, für den du betest. Ja, du hast eine Menge Ärger damit. Ja, und das ist wegen des Alkohols. Ja, es ist dein Mann. Ja, er ist Alkoholiker. Ja, und du betest für ihn. Ja, du glaubst für ihn. Ja, das tue ich, sagt die Frau. Dann werde ich für dich beten, dass Jesus Christus diese Dinge für dich tut. In Ordnung, glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Nun, das ist praktisch richtig. Diese 2, 3 oder 4, was auch immer vergangen ist, das ist so viel, wie Jesus in der ganzen Bibel getan hat. Seht ihr, das ist richtig. Er tat es mit einer Frau, sagte dieser Frau diese eine Sache und ging hinunter nach Sichar. Er hat nie wieder etwas zu irgendjemandem dort unten gesagt, aber sie glaubten, weil die Frau es bezeugte. Ja, die Frau muss nicht vor euch Zeugnis ablegen. Ihr steht hier und seht es euch selbst an. Ihr müsst einfach glauben. Natürlich würden einige nicht glauben, weil sie nichts haben, woran sie glauben können. Wie geht es dir? Nun, wir sind seltsam. Wäre ich nicht ein schrecklicher Mensch, wenn ich hier stünde, eine hübsche, grauhaarige Frau wie sie und meine eigene Mutter wäre in dem Alter gewesen und sie ist erst vor ein paar Jahren hier verstorben und wenn ich irgendetwas tun könnte, um dieser armen Frau zu helfen, dann würde ich es tun. Ich weiß, wenn sie krank ist, wenn ein Geldstück mit einer Nase durch die Stadt schieben könnte, dann würde ich es tun. Es ist mir egal, wer mich auslachen würde. Ich will, dass sie gesund wird. Wenn ich ihr helfen könnte, würde ich es tun. Aber ich kann ihr nicht helfen. Und genauso wie er es getan hat, Gott hat bereits getan. Gott hat das bereits getan. Und er liebt dich mehr als ich. Er ist für dich gestorben und ich habe das nie getan. Aber er hat dich genug geliebt, um für dich zu sterben. Aber dann schickte er mir nur eine kleine Gabe zurück. Er hat euren Pastor hierher geschickt, um zu beten und den Kranken die Hände aufzulegen. Und wisst ihr, das wurde bei der Erweckung so oft gemacht, dass das irgendwann der Vergangenheit angehört. Wisst ihr? Und jetzt ist es in einer anderen, ihr wisst, was ich meine, einer Kategorie, etwas anderem. Wenn der Herr mir nun offenbaren wird, was dein Problem ist, glaubst du, dass ich sein Prophet bin oder sein Diener? Glaubst du, dass er es ist? Die Schwester sagt, ja, ich erkenne es. Du, schön, ich danke dir, Schwester. Sicher, sagt die Schwester, ich glaube, dass das Nierenleiden, an dem du gelitten hast, dich verlassen hat. Glaubst du das auch? Du hast eine Bitte in deinem Herzen, die du mich fragen möchtest. Ja, sagt die Schwester. Was wäre, wenn ich dir diese Bitte offenbare, bevor du mich fragst? Würdest du mir dann glauben? Sicher, sagt die Schwester. Du möchtest, dass ich für deine Tochter bete. Sie ist nicht hier. Richtig. Du willst, dass ich dir sage, was ihr Problem ist? Es ist eine echte Nervosität. Jetzt glaube. Und sie wird wieder gesund werden. Siehst du? Gott segne dich, Schwester. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Seht ihr? Was sagt das Wort Gottes? Seht her, ob dieser Prediger das nicht auch sagen kann. Die Bibel sagt im Hebräer, Neues Testament, im 4. Kapitel, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, schneidet durch bis Mark der Knochen und erkennt die Gedanken und Absichten des Herzens. Stimmt das, liebe Brüder? Der Prediger sagt Amen. Seht ihr, was ist das? Es ist das Wort, das für diesen Tag bestimmt ist. Das Wort, das für diesen Tag bestimmt ist, erfüllt die Verheißung. Wenn der Menschensohn geoffenbart werden wird, die Tage von Sodom, all diese anderen verheißenen Dinge, hier ist es. Es ist das Wort Gottes, das geoffenbart wird, denn es ist das Wort selbst, das die Gedanken des Herzens erkennt. Seht ihr, das ist genau richtig. Nun diese Lady, ich kenne sie nicht, eine weitere gut aussehende Person. Was wäre ich ein schrecklicher Mensch, wenn ich helfen könnte und... Nun, einen Moment, jemand anderes, es war ein Mann. Es war ein Mann, der erschien und jemand, der da draußen betete, habt einfach Vertrauen. Ich sehe jetzt, es ist, ich muss nur sagen, was ich sehe, das ist alles, was ich sagen kann, ist, was ich sehe, du bist ja, du leidest an einem Magenleiden, es ist in deinem Magen, du möchtest mich um etwas bitten, und zwar für deine Mutter. Sie ist nicht hier, aber sie ist krank. Du möchtest, dass ich für sie bete, ist das nicht so? Du hast noch eine Bitte, es geht um jemanden, der nicht hier ist, es ist weit weg von hier. Ich sehe, es ist weit, es ist in einem anderen Land, es ist weit weg von hier. Und es ist ein Jugendlicher, ein Kind, das an einer Krankheit leidet, einer tropischen Krankheit, Südamerika. Das ist richtig, es liegt an dir. Das ist genau die Wahrheit, genau. Aber glaube jetzt von ganzem Herzen, Gott segne dich. Ich heile nicht, er hat bereits geheilt. Könnt ihr nicht erkennen, dass das wieder seine Gegenwart ist? Die Versammlung sagt Amen. Ich muss einfach immer weitermachen. Jetzt fängt es an, mich ein wenig zu blenden. Versteht ihr? Ihr sagt das. Nun, Bruder, Schwester, Jesus, eine Frau berührte sein Gewand. Er drehte sich um und sah, was es war. Und er sagte, Tugend ging von mir aus. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Nun, das war er, das war Gott. Was ist mit mir, einem Sünder? Ihr müsst glauben, zweifelt nicht, glaubt. Das ist, glaubst du eine junge Frau und du glaubst, dass Gott mir offenbaren kann, was dein Problem ist? Würdest du es akzeptieren und mit deinem ganzen, du weißt, dass es wahr ist, siehst du, dein einziges Problem, das du hast, ist dein Rücken. Du hast ein Rückenproblem und dann hast du ein großes Verlangen in deinem Herzen nach etwas und zwar suchst du die Taufe des Heiligen Geistes. Das ist genau richtig. Glaubst du es? Nun, du wirst es erhalten. Amen. Und nun geh, glaub es von ganzem Herzen und du wirst die Taufe empfangen. Glaubst du, dass Gott diese Arthritis heilen und dich gesund machen kann? Jetzt geh einfach weiter und danke ihm, so ist es gut jetzt. Seht ihr? Wenn du einfach nur glaubst, in Ordnung, Herr, würdest du kommen? Lady, so wie du dort sitzt, bitte, willst du kommen? Glaubst du von ganzem Herzen? Die Schwester sagt, wie könnte ich daran zweifeln? Nun, das ist der Weg. Dann wirst du keine Arthritis haben. Du wirst nicht verkrüppelt sein. Gehe einfach deinen Weg weiter und freue dich. Auch die Beschwerden dieser Frau hören auf. Geh einfach weiter, danke dem Herrn und sage, gelobt sei Gott. So ist es gut, so ist es gut. Nun glaubst du an die Einstellung dort, Lady. Glaubst du in Ordnung? Nun, dieses Frauenleiden, das du seit langem hast, ein Frauenleiden, glaub einfach von ganzem Herzen und geh, es wird, du wirst gesund und du wirst es nicht mehr haben, wenn du es glaubst. Du musst daran glauben, in Ordnung. Bring die Lady, das kleine Mädchen. Komm her, Schatz. Also, Schwesterlein, dieses Mädchen, halte deine Hand nur eine Minute. Komm her, Schätzchen, komm her. Ich dachte, das wäre es. Du verschluckst dich manchmal, nicht wahr? Du kriegst kaum noch Luft. Das alte Asthma ist furchtbar schlimm, aber Gott kann es heilen. Glaubst du das nicht? Herr Jesus, ich bete, dass du das Kind heilen wirst. Zweifel nicht, Schwester, es wird sie verlassen. Geh und glaube jetzt mit deinem ganzen Herzen. Gott heilt Diabetes. Er kann alles gesund machen, was er will. Glaubst du das nicht? Die Schwester sagt Amen. Glaubst du, dass er dich heilen wird? Amen. Sage Danke, Herr, und geh weiter, um dich zu freuen. Einen Moment. Ich sehe, dass hier immer wieder ein Mann auftaucht. Hier ist er. Ein kleiner Kerl sitzt da und hält einen kleinen Jungen im Arm. Glaubst du mir? Ich bin ein Fremder für dich. Glaubst du, dass Gott mir offenbaren kann, was du willst? Sieh, du hast ihn berührt. Ich kenne dich nicht, aber du leidest an einem Problem einer Knochenkrankheit. Das ist richtig. Dein kleiner Junge dort hat es bekommen. Dein kleiner Junge, der neben ihm sitzt, hat es auch. Da ist ein kleines Mädchen, das daneben steht. Sie liegt in deinen Armen und sie schielt. Wenn das richtig ist, dann hebe deine Hand. Glaubst du jetzt? Zweifle nicht. Habe Vertrauen in Gott. Zweifle einfach nicht. Glaube einfach. Alle Dinge sind möglich für die, welche glauben. Warum weinst du, kleines Lady, wenn du da oben sitzt mit deinem Taschentuch vor dem Gesicht und weinst? Glaubst du, dass ich sein Diener bin? Glaubst du, dass Gott mir von hier aus offenbaren kann, was dein Problem ist? Du hast ein geistliches Problem, über das du nachdenkst. Das ist so. Es wird sich alles aufklären. Es wird alles gut werden. Die Lady, die neben dir sitzt, du hast gerade kurz mit ihr gesprochen. Sie hat gerade ihr Taschentuch vor ihr Gesicht gehalten. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was dein Problem ist, Schwester? Wirst du mir glauben, als seinem Propheten, seinem Diener, wirst du, in Ordnung, du hast Nebenhöhlenbeschwerden, die dich plagen, werden verschwinden, wenn du glaubst. Wirst du es glauben, wenn du es tust, heb deine Hand und sage, ich glaube es. Du möchtest dein Abendbrot essen von diesem Magenleiden neben ihr, meine Lady. Glaubst du auch von ganzem Herzen? Die nächste Lady hat ein geistiges Problem. Du hast auch einen Ausschlag, der dich quält. Du hast eine Tochter, die auch einen Ausschlag hat. Ist das nicht so? Ja, sie ist davon befallen. Glaubst du das? In Ordnung. Du kannst geheilt werden, wenn du es glaubst. Wie wäre es hier drüben? Hier seht ihr diesen kleinen mexikanischen Mann, der hier am Ende sitzt und mich direkt ansieht. Seht ihr nicht das Licht, das über ihm hängt? Der Mann hat die Dunkelheit über sich. Seht ihr, was da um ihn herum ist? Das ist Epilepsie. Glaubst du, dass Gott dich von Epilepsie heilen kann? Glaubst du das? In Ordnung, er wird es tun. Sagt der kleine Mann neben dir, der kleine spanische Mann, er hat einen Bruch. Glaubst du, dass Gott deinen Bruch heilen kann? Glaubst du das von ganzem Herzen? Glaubst du, dass der Nächste, er hat ein Magenproblem? Du, der du da mit dem Kopf nickst, du hast ein Magenproblem. Glaubst du, dass Gott dich geheilt hat? Dann geh, iss dein Abendbrot. Er wird es tun. Sag mir, was ihr berührt habt, überall im Publikum. Was ist es? Es ist die Manifestation des Wortes Gottes. Glaubt ihr selbst daran? Glaubt ihr es? Die Versammlung jubelt. Wo ist einer von innen hier? Hier liegt ein Mann auf einer Trage. Ich kenne dich nicht. Ich habe dich noch nie gesehen. Glaubst du mir? Glaubst du, dass das, was du gehört hast, die Wahrheit ist? Glaubst du es mit deinem ganzen Herzen? Wenn Gott mir sagen würde, was mit dir los ist, würdest du es glauben? Ich werde dir jetzt etwas sagen. Und du weißt es, neben ihm sitzend, er ist todkrank. Es ist Krebs. Du bist ein Prediger des Evangeliums. Ich sehe dich am Rednerpult stehen und das ist richtig so. Und du kommst von außerhalb der Stadt und du glaubst von ganzem Herzen. Warum liegst du da, bis du stirbst? Sieh hier. Du kannst nicht verlieren. Es war einmal ein Aussätziger. Du erinnerst dich an die Geschichte. Als Samaria belagert wurde, kamen die Aussätzigen dorthin. Sie sagte, warum sollen wir hier sitzen, bis wir sterben? Wenn wir hier sitzen, sterben wir. Wenn wir in die Stadt gehen, sterben wir. Der Arzt hat alles gesagt, was er tun konnte. Es kann nichts mehr getan werden, ist seine Antwort darauf. Du hast nur eine Chance. Die Aussätzigen hatten eine Chance. Wenn sie zum Haus des Feindes hinuntergingen, wenn sie diese retteten, lebten sie. Wenn sie es nicht taten, würden sie jedenfalls sterben. Aber du wirst nicht in das Haus deines Feindes gebeten. Du bist in der Gegenwart deines Gottes. Du erwartest, dass du... Warum stehst du nicht auf, nimmst die Trage, gehst nach Hause im Namen von Jesus Christus und glaub es und geh nach Hause und glaub, dass du geheilt bist. Will der Rest von euch dasselbe glauben? Wenn ja, dann stellt euch auf eure Füße. Ich bitte die Leute, die ihre Hand gehoben haben, wenn sie gerettet werden sollen und Jesus Christus annehmen wollen, hierher zu kommen und sich neben mich hinzustellen. Nur eine Minute. Wollt ihr jetzt kommen? Kommt hierher. Ihr, die ihr glaubt und Christus annehmen wollt, ihr werdet ihm nie näher sein, bis ihr ihm sichtbar begegnet. Denkt daran, das Wort, das ich gepredigt habe, hat Gott als die Wahrheit bestätigt. Kommt alle hierher, jeder von euch. Alle, die Christus nicht kennen, die ihre Hände heben und hierher kommen, sagt, dass ihr Sünder seid, gerettet werden wollt. Kommt hierher, bleibt für eine Minute stehen, um zu beten. Werdet ihr es tun? Werdet ihr kommen, während er so nah ist? Ihr meint, ihr könnt hier das Wort sehen, das gepredigt wird. Seht, wie Gott sich umdreht und sagt, dieses Wort ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das bin ich. Ihr steht hier, genau der Gott, der euch richten wird. Und sich dann zurückhält, tut es nicht. Ihr könnt euch für immer abtrennen. Seht ihr, hier sind 3 von euch, die hier stehen. Es sind etwa 2 Dutzend. Komm doch gleich. Wollt ihr? Nein, kein Lied. Du brauchst kein Lied. Christus ist dein Lied. Christus ist deine Überzeugung. Das Wort ist es, das davon spricht. Das ist richtig. Hier kommen 2 Männer. Kommt nur raus, ihr Sünder. Kommt doch mal zum einen Moment her. Ja, ich fühle mich geführt, habe die Gebetslinie für diesen Zweck unterbrochen. Kommt hierher. Wir kommen zur Gebetslinie. Nur, ja, so ist es richtig. Ja, ihr Damen, kommt hier herein, ihr jungen Wesen. Gerade jetzt, wo diese jungen Leute kommen, in dieser großen Stunde, wo es immer noch Teenager gibt, die in der Unmoral wüten, kommen diese Leute. Hier vertraue ich darauf, dass Gott sie zu solchen Beispielen macht, bis die Nachbarschaft, welche die Menschen sehen werden, dass Jesus Christus immer noch die Verlorenen rettet. Wollt ihr nicht kommen? Kommt heraus, wo ihr gerade seid. Kommt hierher, nur einen Moment, so ist es gut. Gott segne euch, Jungs. So ist es gut. Kommt hoch, stellt euch hin. Kommt her, kommt. Ganz hinten haben einige Leute ihre Hände gehoben. Wollt ihr jetzt nicht herunterkommen? Ich habe euch fast überredet. Bruder Brennan beginnt auf die Kanzel zu klopfen. Das Wort steht da draußen, klopft und versucht hereinzukommen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand auftut und hineinkommt, so lasst mich eintreten. Ich werde mit ihm essen und er mit mir. Willst du nicht kommen? Kommt gleich herunter und stellt euch hierher. Seht, das Wort ist gepredigt worden. Es wurde bewiesen. Christus ist von den Toten auferstanden. Hier ist er und tut genau das, was er gesagt hat, dass er tun würde. Er hat nichts mit Organisationen oder Konfessionen zu tun, um euch in etwas hineinzuziehen. Das ist eure Entscheidung. Ich möchte, dass ihr Christus jetzt annimmt. Komm, willst du nicht? Gibt es einen anderen? Ist Gott segne dich. So ist es gut. Bringt ihn hier hoch. Brüder, Schwester, kommt ihr hierher. Bitte. Nun, das wollen Mitglieder von seiner Gemeinde sein. Kommt hier herunter. Komm schon, noch jemand. Direkt in der Gegenwart Christus spüre ich, wie der Geist in meinem Herzen zuruft. Sicherlich, wenn dies in meinem Herzen geschieht, sollte da draußen jemand kommen. Gibt es da draußen einen Rückfälligen, der kommen sollte? Komm, stellt euch hierher. Wollt ihr es tun? Einige von euch. Rückfällige, werdet ihr kommen. So ist es richtig. Gott segne euch. Gott segne euch. Los, kommt. So ist es. Komm herunter. Genau so. Das ist der Weg. Sei ein echter Mann, eine echte Lady. Gott schuf dich als Lady, Gott schuf dich als Mann. Das ist tugendhaft, das ist die Stärke. Komm jetzt, ja, komm ständig hierher. So ist es gut. Ja, so ist es gut. Gott will dich in seiner göttlichen Gegenwart haben. Erinnere dich genau das. Wer ist es, durch den Gott die Welt richten wird? Jesus Christus. Wem ist es verheißen, dies in den letzten Tagen zu tun, sich zu offenbaren? Jesus Christus. Das bin ich nicht, es ist Christus. Christus ist derjenige, der hier ist und sich selbst offenbart. Demütig, wie er war, aus dem Nichts kommend, wie er es tat, in uns kommend, wie er es getan hat. Er ist Gott. Jeder stellt sich, jeder von euch Predigern, um diese Leute herum auf. Ganz schnell, stellt euch mitten unter sie. Stellt euch um sie herum, wir werden für sie beten. Will noch jemand zu diesem Gebet kommen? Nur einen Augenblick, in Ordnung. Das werden Mitglieder von seiner Gemeinde sein, Freunde. Das werden, ihr werdet sie von jetzt an mitnehmen müssen. Ihr seht den Herrn Jesus in seiner Kraft der Auferstehung. Sie sind hier, um Mitglieder von seiner Gemeinde zu werden. Ihr tauft sie in der christlichen Taufe. Nehmt sie in eure Gemeinschaft auf. Sie gehören jetzt zu euch, von jetzt an. Ihr seid der Verwalter in der Herberge. Lasst uns alle unsere Häupter beugen. Jeder Christ da draußen, der aufrichtig ist, möge für diese Menschen beten. Und wenn die Prediger sie in den Raum bringen wollen, wo sie weiter unterwiesen werden können, das ist in Ordnung. Himmlischer Vater, das ist das Ergebnis der Versammlung. Hier kommen Sünder, 15 oder 20 von ihnen, die sich um den Altar versammelt haben und ihre Herzen dir schenken wollen. Ich bete, Vater, dass du sie annimmst im Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Ich bete, dass du sie annimmst und ihnen das ewige Leben schenkst. Sie sind dein Erbe, Herr. Jeder hier, der jetzt krank ist, lege die Hände auf den anderen. Reicht euch die Hände, legt sie auf und fangt an zu beten, einer für den anderen. Legt euch gegenseitig die Hände auf, fangt an zu beten, einer für den anderen. Prediger, legt eure Hände auf diese Leute hier. Das ist alles. Jesus Christus, gebe uns Kraft und Herrlichkeit und Segen. Und Satan ist besiegt in der Gegenwart Christi.